Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern, wir sind heute Morgen bei dem letzten Vortrag unserer Bibelreihe angekommen. Und wir haben heute ein Thema, das sehr, sehr umfassend und herausfordernd ist, ein wunderbares Thema, aber ja, es wird nicht so ganz einfach sein, das so richtig zu behandeln. Allein schon der erste Teil würde eine ganze Predigt oder mehrere Predigten ausfüllen. Die Gemeinde Jesu Christi, was für ein Thema, wie wunderbar dieses Wunderwerk, wir haben es in dem Gedicht auch angedeutet gefunden, etwas Göttliches, etwas Herrliches ist um diese Gemeinde des Herrn Jesus. Und diese Herrlichkeit kommt von dem Herrn selbst. Und wir dürfen Mitarbeiter sein. Wir dürfen dem lebendigen Gott dienen beim Bau der Gemeinde. Das ist ein Vorrecht und auch eine Verantwortung. Und deshalb sollten wir uns dafür zubereiten lassen. Deshalb dieses Thema heute Morgen. Nun, ich möchte mal beginnen mit dem Beginn, mit dem Fundament, mit dem Anfang. Und das ist der Herr Jesus Christus selbst. Die Gemeinde des Herrn ist ja immer abhängig. Sie verweist auf ihren Herrn. Die Gemeinde ist nicht denkbar ohne den Herrn Jesus Christus, genauso wenig wie der Mond scheinen würde, wenn die Sonne ihn nicht beständig erleuchten würde. Und deswegen, der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Mensch wurde, der sich geopfert hat am Kreuz für uns sündige Menschengeschöpfe, er ist der Anfang und das Ende, auch für die Gemeinde. Er ist das Fundament, der Eckstein, der Grundstein, ohne den die Gemeinde niemals könnte gebaut werden. Und er ist das Haupt des Leibes, aus dem der Leib überhaupt entstanden ist. All das bezeugt uns die Heilige Schrift, dass der Herr Jesus durch sein Blut, durch sein Opfer am Kreuz, durch seine Auferstehung die Gemeinde gegründet hat, dass er es war, der den Geist Gottes ausgoss zu Pfingsten, als die Gemeinde begonnen hat, da kam diese herrliche Gabe des Heiligen Geistes von dem Herrn Jesus, dem verherrlichten, erhöhten Herrn her. Und dadurch wurde der Leib gebildet durch die Ausgießung des Geistes, durch die Taufe des Geistes im biblischen Sinn, wurden die Gläubigen zusammengefügt zu dem einen Leib des Christus. Und die Herrlichkeit der Gemeinde, die Schönheit der Gemeinde, die Heiligkeit der Gemeinde, alles das ist in dem Herrn Jesus begründet. Nicht in uns. Wir sind nur Material, Ton, tönerne Gefäße. Aber in dem Herrn Jesus liegt die Herrlichkeit der Gemeinde. Ja, und die Gemeinde, dieses Wunderwerk Gottes wird uns beschrieben eigentlich in drei wesentlichen Bildern, die wir kurz behandeln wollen am Anfang. Das erste Bild ist das des Leibes des Christus. Und da lesen wir in Römer 12, Vers 4 und 5, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Also da wird uns deutlich gemacht, dass wir alle zusammengefügt sind, die wir wiedergeboren sind, zu einem geistlichen Organismus. Und jede Zelle am Leib, am menschlichen Leib, hat ihre eigene Aufgabe und ihre eigene Wirkungsweise. Und wir können nicht sagen, das behandelt ja 1. Korinther 12, ja, ich brauche das Auge nicht, ich brauche die Nieren nicht, ich brauche vielleicht irgendwelche inneren Organe nicht, sondern wir merken ganz schnell, wenn wir mal krank werden, wenn ein Organ nicht so funktioniert, dass dann der ganze Leib in Mitleidenschaft gezogen ist. Und genauso ist es ja auch mit der Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied nicht richtig funktioniert, sich nicht richtig einbringt, in seiner Funktion und seinem Dienst gestört ist, dann ist eigentlich der ganze Leib in Mitleidenschaft gezogen. Aber dieser Leib hat eben sein Leben nicht in sich selbst, sondern im Haupt. Und unser Haupt ist im Himmel verherrlicht der Herr Jesus. Also dieser Christusleib, das ist das erste Bild, mit dem die Gemeinde uns beschrieben wird. Es ist eine Gemeinde, eine Versammlung von erlösten Sündern, von Geretteten, von Heiligen und Gerechtgemachten, die den Heiligen Geist haben, und der Heilige Geist hat uns zusammengefügt zu diesem geistlichen Organismus. Und der Leib ist das Dienstorgan des Hauptes. Der Leib, den wir haben, ist dazu da, die Befehle des Hauptes zu erfüllen. Und das ist auch ein wichtiger Gedanke. Wenn ich dieses Mikrofon ein bisschen verändern will, dann nehme ich dazu meine Hand, aber den Befehl dazu gibt das Haupt. Und es ist ganz wichtig, dass alles im Leib eigentlich über das Haupt laufen muss. Wenn wir zum Beispiel eine Schmerzempfindung haben, uns die Finger verbrennen an etwas Heißem, dann melden das die Sinneszellen im Finger und die Hand zieht sich zurück. Aber dieser Befehl kommt nicht von der Hand, sondern der Impuls wird zum Haupt geleitet und das Haupt leitet den Impuls wieder zurück zur Hand und dann kommt die Bewegung. Ja? Also alles, was der Leib tut, wird vom Haupt gesteuert. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, denn oftmals neigen wir dazu, in der Gemeinde eigenwillig und selbstgesteuert zu handeln, ohne vom Haupt abhängig zu sein. Aber damit machen wir etwas kaputt. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Alles im Leib Christi sollte nach den Impulsen und den Befehlen des Hauptes geschehen. Das ist dieses eine Bild. Und dann haben wir noch ein anderes eindrückliches Bild. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes und das heilige Priestertum des Herrn. Das finden wir in 1. Petrus 2. Auch ein ganz wichtiges Wort, wenn wir die Gemeinde Jesu Christi verstehen wollen. Ich lese einmal 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem Herrn Jesus, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Eine ganz wichtige Sache, die heute oft vernachlässigt wird von modernen evangelikalen Christen. Die Gemeinde ist nicht nur ein Verein zur Evangelisierung Ungläubiger. Die Gemeinde hat ihre höchste Berufung eigentlich darin, ein Priestertum für den Herrn zu sein, dem Herrn geistliche Opfer darzubringen, der sie erlöst hat. Für den Herrn soll die Gemeinde da sein, zuallererst für den Herrn. Heute sagt man oft, die Gemeinde muss für die Menschen da sein. Das ist so nicht richtig. Wenn das die erste Priorität ist, dann stimmt etwas nicht. Die Gemeinde lebt für ihren Herrn. Und dadurch kann sie auch Menschen dienen. Wenn die Gemeinde sich zuerst auf die Menschen ausrichtet, dann verliert sie die ganz wesentliche Ausrichtung auf den Herrn. Und das Erste, was dabei verloren geht, ist der heilige Priesterauftrag. Dieser Priesterauftrag besteht in erster Linie auch darin, dass wir Opfer des Lobes und der Anbetung für den Herrn darbringen. Und deswegen, weil die Gemeinde ein Priestertum, ein heiliges Priestertum und der Tempel ist, deswegen muss sie sich auch absondern vom Bösen. Deswegen muss sie auch die Gemeinde reine halten. Denn sonst kann der Herr nicht mehr in der Mitte der Gemeinde wohnen. Und der Sinn eines Tempels ist, dass Gott auf der Erde unter den Menschen wohnt. Und das ist eigentlich geschieht, wenn die Gemeinde zusammenkommt, die heilige Gemeinde Gottes, dann ist der Herr in der Mitte. Wie der Herr verheißen hat in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist etwas so Kostbares und Wunderbares, was wir erleben dürfen. Aber es erlegt uns auch eine Verpflichtung auf, heilig für den Herrn zu leben. Und das dritte wunderbare Bild, das wir in der Bibel finden von der Gemeinde, das ist die Braut des Christus. Und das finden wir in Epheser 5. Und auch da will ich kurz ein paar Verse daraus lesen, um uns das in Erinnerung zu rufen. Die Gemeinde ist die Braut des himmlischen Bräutigams des Herrn Jesus Christus. Seine Frau für ihn verlobt und berufen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und da heißt es in Vers 25 Epheser 5 und folgende: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ja, die Gemeinde ist die reine und heilige Braut des Christus. Und das ist etwas Tröstliches und Wunderbares. Wir sehen, wenn wir auf der Erde die Gemeinde anschauen, viel Mangel und Not und viel Schwächen und noch manche Runzeln an uns selbst, in unserem Lebenswandel, in unserer Gesinnung, im Gemeindeleben. Überall finden wir, dass auch das Fleisch noch wirksam ist neben dem Geist Gottes und dass da so manches Betrübliche ist. Aber das Tröstliche ist, in Christus vor Gott ist die Gemeinde herrlich, heilig und vollkommen dargestellt. Die Gemeinde hat eine Stellung vor Gott in Christus, da ist sie schon das, was sie einmal auch in der Praxis sein wird, nämlich heilig und tadellos. Und die Gemeinde hat eine Herrlichkeit, weil sie einen herrlichen Herrn hat. Und es ist gut, wenn wir in der Gemeinde Dienst tun, dass wir nicht die Mühen sehen, das Fleischliche, den Ärger, die Reibungen mit den Menschen, sondern dass wir diese verborgene Herrlichkeit der Gemeinde sehen und erkennen können, so wie der Herr Jesus sie sieht, als eine herrliche Gemeinschaft von bluterkauften Erlösten, von Geheiligten, von Kindern Gottes. Und der Herr sieht die Braut schon von der Vollendung her. Die Brautgemeinde wird erst vollendet sein in der Entrückung, wenn wir diesen Fleischesleib der Sünde ablegen können, wenn wir einen Herrlichkeitsleib an uns haben, sodass alles an uns Christus ähnlich ist. Das ist Gottes Ziel, dass wir hineingestaltet werden in das Ebenbild seines Sohnes. Und er fängt schon jetzt auf der Erde damit an, aber vollendet ist es erst in der himmlischen Herrlichkeit. Und wohl uns, wenn wir mitten in den Mühen der Arbeit für die Gemeinde diese Herrlichkeit, diese innerliche verborgene Herrlichkeit schon jetzt so sehen. Dann können wir mit mehr Mut und mehr Eifer dem Herrn dienen und die Schwierigkeiten ertragen, die damit verbunden sind. Was ist der Auftrag der Gemeinde hier auf der Erde? Auch vielleicht noch eine ganz wichtige Frage. Auch da gibt es heute eben bei den modernen Evangelikalen eine ganz verkürzte Antwort. Viele Leute sagen, die Gemeinde ist nur deshalb noch auf der Erde zurückgelassen, um das Evangelium zu verbreiten. Das ist zweifellos eine ganz wichtige Aufgabe der Gemeinde, aber nicht die einzige, ihr Lieben. Und das ist ganz wichtig. Ich habe das schon vorher erwähnt. Ich denke, die höchste und wichtigste Berufung der Gemeinde ist es, Priesterdienst zu tun in der Anbetung für den Herrn. Das Wichtigste ist immer unser Leben für den Herrn. Und dann erst in zweiter Linie kommt unser Leben für die Menschen. Die höchste Berufung ist es, dem Herrn geistliche Lobopfer darzubringen, Opfer des Dienstes, die Ganzhingabe unseres Lebens und ein Priestertum zu sein, ein heiliger Tempel des Herrn. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, unser Dienst nach oben hin, zum Herrn hin. Und die zweite Aufgabe der Gemeinde ist die Zurüstung und Auferbauung der Gläubigen. Da werden wir nachher noch drauf kommen. In Epheser 4 lesen wir, dass wir alle zusammenwirken sollen, damit jeder Einzelne wachsen kann zum Vollmaß der Reife und des Wachstums des Christus. Dass wir miteinander zu Christus hinwachsen, dass wir einander ermutigen, belehren. Das ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Sie ist die Zurüstungsstätte für alle einzelnen Gläubigen, damit sie miteinander immer mehr den Herrn Jesus kennenlernen und auch ihm immer ähnlicher werden. Und die dritte Aufgabe, ganz klar, ist das Zeugnis des Evangeliums nach außen. Wir haben den Auftrag, diese herrliche Rettungsbotschaft, die uns selber die Erlösung gebracht hat, auch anderen weiterzusagen. Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, sei es in der Nähe oder sei es in der Ferne. dass weltweit diese Rettungsbotschaft verkündigt wird und Seelen gerettet werden und dem Herrn hinzugetan werden. Auch das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Und diese drei Aufträge, die müssen wir alle im Hinterkopf haben, wenn wir in der Gemeinde dienen. Wir können nicht einen Auftrag auf Kosten des anderen bevorzugen oder alleine ausführen, sondern alle diese drei Aufträge müssen in der Gemeinde, wenn sie biblisch richtig lebt, miteinander erfüllt werden, und sie stärken sich auch gegenseitig und ergänzen sich gegenseitig. Deswegen ist dieses Werk des Gemeindebaus so wichtig, dass wir verstehen, wie hat sich Gottes gedacht, was ist Gottes Ziel und Gottes Weg. Und das Allerwichtigste ist, dass die Gemeinde vom Wesentlichen her, von dem Herrn her erbaut wird, nicht von Menschen. Wir lesen das auch ein Stück weit in Epheser 2, das ist auch eine ganz wichtige Stelle, Epheser 2 ab Vers 19, wo es um Gemeindebau geht. Da lesen wir: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also Gott selbst, der Herr Jesus selbst, baut seine Gemeinde durch den Heiligen Geist. Und wir sollen uns ihm zur Verfügung stellen. Wir sind das Baumaterial, um mal dieses Bild zu gebrauchen. Der Herr baut die Gemeinde. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Psalm 127, Vers 1. Ich glaube, jeder, der in der Gemeinde Dienst tut, ist schon manches Mal, manchmal auch schmerzlich an diesen Vers erinnert worden. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich die Bauleute umsonst. Wenn wir im Fleisch Gemeinde bauen wollen, in eigener Kraft, vielleicht für die eigene Ehre, dann werden wir zu Schanden werden. Warum? Weil die Gemeinde kein menschlicher Verein ist, keine Partei, keine menschliche Organisation, in der der Mensch groß rauskommen könnte, sondern die Gemeinde ist ein geistlicher, heiliger Organismus. Und wenn die Gemeinde erbaut werden soll, dann muss der Mensch zurücktreten und muss den Herrn wirken lassen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das gilt ganz gewiss auch für das Werk des Gemeindebaus. Und das ist die Herausforderung für jeden einzelnen Mitarbeiter, dass wir unseren Blick auf den erhöhten Herrn richten, dass wir nicht selber in eigener Kraft versuchen, hineinzuwirken in die Gemeinde, sondern dass wir uns gebrauchen lassen, dass der Herr in seiner Kraft uns benutzen und gebrauchen kann, um seine Gemeinde zu bauen. Diese Sicht ist ganz, ganz entscheidend wichtig, wenn wir Mitarbeiter sein wollen am Bau der Gemeinde. Und ihr Lieben, jeder von uns ist berufen, mitzuarbeiten. Jeder. Jedes Glied am Leib hat bestimmte Gnadengaben von Gott empfangen. Und jeder hat einen Platz, wo er dienen kann und dienen soll. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns fragen: Herr, wo ist mein Auftrag? Wo ist meine Gnadengabe? Wo kann ich dir dienen? Das mag sein, zum Beispiel bei den Brüdern, dass das eine Gabe der Verkündigung ist, eine Gabe der Diakonie, der Lehre, für manche auch die Gabe der Leitung, des Vorstehens. Das braucht ein Ältester, das brauchen die Brüder im Bruderrat. Die Gaben sind ganz unterschiedlich. Der Herr teilt sie aus. Aber jeder hat eine Gabe und jeder hat einen Auftrag. Wir haben das auch mit den Schwestern besprochen. Die Frauen haben ja in der Gemeinde bestimmte Aufgaben ausdrücklich nicht. Die Aufgabe der Leitung, der Lehre, das ist den Männern vorbehalten. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, wo Frauen ganz, ganz wichtig und unentbehrlich sind in dem Bau der Gemeinde, zum Beispiel gerade in der Kinderarbeit, in der Seelsorge, in der praktischen Diakonie an den Schwachen und Kranken und ganz, ganz wichtig eben im Gebetsdienst. Ja? Die Männer sind im Normalfall sehr stark herausgefordert im Beruf und auch vielleicht im Dienst, in der Verantwortung in der Gemeinde. und die Frauen, die Gott ein Stück sozusagen aus der allerersten Reihe herausgenommen hat, die haben den wunderbaren Auftrag, im Gebet einzustehen für die Gemeinde, dass der Dienst recht getan werden kann, dass der Herr wirkt an den Herzen. Und wie oft merken wir das im Dienst der Gemeinde? Wir können predigen, wir können diakonisch arbeiten, wir können Seelsorge machen, aber wenn der Herr nicht durch seinen Geist wirkt, dann ist die Mühe weitgehend umsonst. Der Herr muss dieses Werk tun. Und deswegen ist das Gebet auch der Schlüssel. Und deswegen denke ich, dass der geistliche Zustand einer Gemeinde ganz viel davon abhängt, wie viele Geschwister im Verborgenen beten. Und da ist auch der Dienst unserer lieben älteren Geschwister etwas ganz, ganz Wichtiges, die vielleicht nicht mehr die Kraft haben, so manche Aufgaben im Praktischen und Äußerlichen zu erledigen. Aber das Gebet jedes Einzelnen ist wertvoll vor Gott und wichtig für den Gemeindebau. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, wir wollen uns auch noch mal 1. Korinther 3 anschauen. Da wird nämlich diese Arbeit des Gemeindebaus aus einer anderen Sichtweise gesehen. Und diese Sichtweise lautet, dass jeder von uns ein Mitarbeiter Gottes an der Gemeinde ist, besonders natürlich die, die besondere Gaben empfangen haben. Und das zeigt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 3. Da lesen wir ab Vers 9 folgende Aussagen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das Schöne bei euch, lieben Russlanddeutschen, ist, dass, glaube ich, schon ganz viele von euch mitgeholfen haben beim Bau von irgendwelchen Häusern. Sei es eigenen Häusern oder sei es Gemeindehäusern. Und da braucht es viele verschiedene Mitarbeiter. Die einen können die Elektroinstallation machen, die anderen können mauern. Und dann gibt es auch welche, die müssen das Essen kochen. Ja? Und so gibt es ganz verschiedene Aufgaben. Und es braucht viele Mitarbeiter, damit solch ein Bau wirklich hochgezogen werden kann. Und dieses Bild gebraucht der Geist Gottes hier. Er zeigt, dass alle Gläubigen Mitarbeiter sind an dem Bau Gottes. Jeder an seinem Platz und nach seiner Fähigkeit und Gabe. Und dann geht es weiter. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ja, da geht es also darum, dass eigentlich dieser Tempelbau in der Verantwortung auch der Menschen steht, dass sie sich gebrauchen lassen von Gott an der Stelle, wo sie stehen. Und dann ist die Frage, was bringe ich zu dieser Arbeit mit? Da wird ein Vergleich gemacht zwischen kostbaren, unvergänglichen Baustoffen, das ist Gold, Silber und kostbare Steine, und welchen, die vergänglich sind, die ganz schnell verbrennen, wenn das Feuer sie erreicht. Holz, Heu und Stroh. Und ich denke, das ist ein Bild dafür, ob wir wirklich in einer geistlichen Gesinnung geistliche Frucht wirken oder ob wir eigene menschliche Dinge hineinbringen, vielleicht sogar Zerstörerisches hineinbringen in die Gemeinde. Denn das ist ein sehr ernster Gedanke, der hier auch angesprochen wird, dass jeder Gläubige, der in einer Gemeinde ist, in irgendeiner Weise mitwirkt am Leben der Gemeinde. Es kann sein, du bist vielleicht völlig passiv und nur Zuschauer, aber selbst das ist schon eine Auswirkung. Und ihr Lieben, es ist eben die große Not, dass wir auch eine Gemeinde helfen können, zu zerstören und abzubauen, statt aufzubauen. Ja, wenn wir vielleicht so eine Gemeinde sehen als eine Baustelle, wo ein Gebäude gebaut wird, dann kann es passieren, dass da vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen ist, die bauen dort ab, wo andere gerade aufgebaut haben. Die einen haben die Mauersteine draufgemacht und Holzfachwerk gebaut und die anderen kommen an der anderen Seite und bauen das Holz wieder weg und reißen die Mauersteine wieder ein. Kann sowas sein? Ihr Lieben, wisst ihr, wenn wir zum Beispiel nur beiseite stehen in einer Gemeinde und kritisieren, anstatt mitzuhelfen und mitzudienen, ich fürchte, dann tun wir ein Zerstörungswerk. Es gibt manchmal Situationen, wo Klatsch und Tratsch und Parteibildung, Intrigen gegen dienende Brüder, gegen irgendwelche Verhältnisse in der Gemeinde stattfinden, wo fleischlich gearbeitet wird, fleischlich geredet wird. Und ihr Lieben, sowas bedeutet die Gemeinde kaputt machen. Das bedeutet, dass man Dinge abbaut, statt aufzubauen. Und deswegen müssen wir uns einmal auch vor dem Herrn fragen, was ist denn mein Einfluss in dieser Gemeinde? Helfe ich mit, dass Geschwister ermutigt werden? Bete ich mit? Helfe ich mit, dass auch die Ältesten, die Hirten, die Diener ihre Arbeit mit Freuden tun können und unterstütze ich sie dabei? Oder kritisiere ich nur und bringe andere auf und mache Schwierigkeiten? Ihr Lieben, das ist ein wichtiger Punkt. Denn wenn wir unserem Fleisch Raum geben in der Gemeinde, dann leisten wir Zerstörungsarbeit. Und das ist leider so, dass manchmal in Gemeinden der geistliche Fortschritt und der Segen und der Frieden gehemmt wird durch einzelne fleischliche Menschen, die dort wirklich Murren erzeugen. Ja, das war ja das Mischvolk, das Volk Israel dazu gebracht hat, in der Wüste zu murren. Und das war ein großer Schaden, da musste Gott züchtigen. Und deswegen lasst uns da auch unsere Wege vor Gott prüfen. Bin ich jemand, der aufbaut oder der abbaut? Bin ich jemand, der segnet, ermutigt, andere stärkt, das Werk voranbringt? Oder bin ich jemand, der bremst und Schwierigkeiten macht und womöglich sogar Rückschritte fördert? Da haben wir eine Verantwortung. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir alle einmal Rechenschaft auch für unseren Gemeindedienst abgeben werden vor unserem Herrn Jesus. Ihr Lieben, und der Herr kennt unsere Herzen. Er wird ein unparteiliches und gerechtes Urteil fällen. Und lasst uns heute so leben, und das war auch das, was den Apostel Paulus gekennzeichnet hat. Er hat gesagt, ich will so dienen und so leben, dass mein Herr mich einmal loben kann. Das war dem Apostel Paulus immer wieder wichtig. Er hat immer wieder gedacht an diesen Tag der Rechenschaftslegung, wo er vor dem Herrn Jesus für seinen Dienst Rechenschaft ablegt. Und es tut uns gut, wenn wir diese Sicht auch haben. Dann werden wir bewusster wirklich dem Herrn dienen und darauf sehen, dass das Werk des Herrn vorangeht, anstatt dass es gehindert wird. Ja, dann gibt es noch diese Lehre von Römer 12 und 1. Korinther 12, dass nämlich jeder mit seiner Gabe dienen soll. Auch das wollen wir kurz anschneiden. Das finden wir ja in 1. Korinther 12 ab Vers 14. Da heißt es denn auch, der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nun, diese Lehre des Wortes Gottes richtet sich auch gegen manche fleischliche Probleme, die in Gemeinden entstehen können. Wir haben das bei den Korinthern auch gesehen. Die Korinther waren fleischlich und sie wollten eigentlich am liebsten alle gerne Propheten sein und Zungenredner und solche, die eben vorne dran stehen und eine große Rolle spielen. Und da sagt Gott ihnen, schaut her, der Herr bestimmt, welche Gabe ihr habt. Ihr könnt nicht sagen, ich will am liebsten Lehrer sein und vorne stehen. Vielleicht bist du Diakon, vielleicht bist du berufen, die Räume zu reinigen, für die Technik zu sorgen, einen Dienst im Hintergrund zu tun. Dann nimm diesen Dienst freudig an. Gott entscheidet, ob du Auge, Ohr, Hand oder Mund bist. Das entscheidest nicht du. Und das, denke ich, ein ganz wichtiger Gedanke, dass wir einfach dankbar sind für die Gabe, die Gott uns gegeben hat und mit dieser Gabe dienen, anstatt nach irgendwelchen anderen Gaben Ausschau zu halten, die Gott anderen gegeben hat. Dass wir auch nicht neidisch oder eifersüchtig sind, sondern dass wir wissen, wenn wir einen verborgenen Dienst haben, den vielleicht ganz wenige Menschen sehen, dann wird Gott seinen Lohn umso größer machen. Die Brüder, die vorne stehen, die haben einen Teil ihres Lohnes schon hier auf dieser Erde empfangen. Ja? Und die, die hinten im Verborgenen sind, die werden umso größeren Lohn von dem Herrn empfangen. Das ist ein wichtiger Gedanke und es darf uns trösten, dass wir ganz still und ruhig unseren Dienst tun an dem Platz, den Gott uns angewiesen hat, ohne links und rechts nach den anderen zu schielen. Das ist nämlich hier der Gedanke. Jeder soll mit seiner Gnadengabe dienen. Es gibt zum Beispiel einfach Brüder, die zum Beispiel die Gabe der Hilfeleistung haben, der Diakonie. Und dann merkt man, wenn sie sich zum Beispiel um jemanden kümmern, der in Schwierigkeiten ist, dann ist es nicht nur eine praktische Hilfe, sondern da steht auch ein geistlicher Segen dahinter. Dann kommen die Menschen hinterher aus einem Gespräch oder einem Besuch heraus und sagen, jetzt bin ich getröstet und ermutigt. Ja, das ist die Gabe der Diakonie. Und es gibt zum Beispiel Brüder, wenn die das Wort verkündigen, dann ist es oftmals eher die Gabe der Ermahnung oder Ermunterung, des Zuspruchs. Und dann haben die Menschen einen seelsorgerlichen Segen davon. Und andere, die verkündigen vielleicht mehr in der Richtung der Lehre. Und wenn sie etwas verkündigen, dann bekommt man einen Durchblick über große Linien und Zusammenhänge. Und das sind verschiedene Dinge. Und es ist wichtig, dass wir solche verschiedenen Gaben haben. Ich habe zum Beispiel eher die Gabe der Lehre. Und bei mir kommen immer ganz viele Bibelstellen und ich versuche Zusammenhänge zu zeigen. Ja, vielleicht ist es für manche von euch schwierig. Aber dann gibt es wieder andere Brüder und die schätze ich überaus. Die können an einer Bibelstelle bleiben und erzählen aus dem Leben und bringen anschauliche Beispiele und die haben eine seelsorgerliche Art zu predigen. Und ich muss zum Beispiel sagen, wenn lauter Prediger immer nur wie ich wären bei uns in der Gemeinde, das fände ich ganz schlecht. Ja? Wir brauchen die Ergänzung. Wir brauchen seelsorgerliche Prediger, ermahnende, solche, die ein Stück die Herzen erforschen, aufdecken, belehrende. Wir brauchen nicht immer nur eine Gabe, sondern das ist auch die Aussage von 1. Korinther 12. Wir brauchen das Zusammenwirken der verschiedenen Gaben. Dann wird der Leib richtig erbaut. Ja? Und dann kann nicht der eine sagen, ich brauche den anderen nicht. Ja? Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir brauchen einander in der Auferbauung der Heiligen. Es kann keiner alleine den Dienst tun. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ja? Manche Brüder, Prediger denken, sie können alleine den Dienst tun. Es gibt ja auch unbiblische Strukturen. In vielen Gemeinden gibt es Pastoren, von denen wird erwartet, dass sie alles tun. Dass sie der Diakon sind, der Lehrer, der Seelsorger. Und die Leute gehen kaputt, wenn sie das versuchen. Ja? Gott hat viele gegeben mit verschiedenen Gaben. Und wenn die alle miteinander wirken, dann ist der Segen für alle groß. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Bibelwort für die Mitarbeit im Gemeindebau. Und das ist Epheser 4. Auch das wollen wir uns noch anschauen. Denn da geht es dann auch ganz entscheidend um diesen Kernbereich der gegenseitigen Auferbauung und Hilfe im geistlichen Leben. Auch da finden wir wieder das Fundament und der Anfang, das ist der erhöhte und verherrlichte Herr. Von ihm ist die Rede am Anfang von Epheser 4. Und von diesem Herrn heißt es in Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, das ist sozusagen der Arbeitsauftrag, den jeder Gemeindemitarbeiter vom Herrn Jesus aufgeschrieben bekommen hat. Sollte man immer mal wieder lesen, drüber beten, drüber nachdenken, wenn wir in der Gemeinde dienen wollen. Was ist der Sinn des biblischen Gemeindelebens? Nun, hier ist eben genau dieser zweite Bereich angesprochen, den ich vorher genannt habe, nämlich die gegenseitige Erbauung und Stärkung der Gemeindeglieder, dass sie alle miteinander wachsen. Und dafür sind wir eingesetzt, dafür sollen wir dienen. Dazu dient es übrigens auch, wenn man den Teppich saugt und wenn man die Toiletten putzt, das ist auch Arbeit zur Auferbauung der Gemeinde, nicht nur die seelsorgerliche und die Predigtarbeit. Ja? Aber alle die Dinge sollen dazu dienen, und das ist das Ziel Gottes, dass die Heiligen, die einzelnen Gläubigen, zugerüstet werden für ihren Priesterdienst. Dass wir alle den Herrn Jesus tiefer erkennen und lieben, dass wir mehr verstehen, was sein Wille ist für unser Leben, dass wir ihn mehr anbeten und loben können, dass geistliche Schlachtopfer dargebracht werden von dieser Priesterschaft. Dafür ist es nötig, dass die einzelnen Heiligen immer mehr verstehen, wer der Herr Jesus ist und was sein Wort ist, sein Wille, die gesunde Lehre. All das soll vertieft werden. Und das ist der Sinn auch der Mitarbeit in der Gemeinde, dass wir alle mitwirken, dass der Leib des Christus gestärkt und auferbaut wird. Geistlich, innerlich gestärkt wird. Und der Sinn ist, dass wir zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Also wir sollen uns gegenseitig ermutigen und stärken, ermahnen, uns das Wort Gottes auch gegenseitig sagen, dass wir den Herrn Jesus immer mehr erkennen. Dass wir zur vollkommenen Mannesreife kommen. Wisst ihr, das ist ja hier der Gegensatz. Ein Gläubiger beginnt als Unmündiger. Das ist ganz klar. Jede frischgeborene Seele aus Gott ist ein Baby erstmal. Das sind Gottes Wachstumsgesetze im Geistlichen und auch im Äußerlichen. Deswegen spricht der Apostel Johannes von den Kindlein, von den Jünglingen und von den Vätern. Ja? Aber ihr Lieben, so süß ein kleines Kind ist, wenn es nach 20 Jahren immer noch so klein ist und so wenig reden und verstehen kann, wie von mit 3 Jahren, dann stimmt etwas nicht mehr. Ja? Und wir haben in den Gemeinden leider oft unmündige Geschwister, solche, die nicht geistlich gewachsen sind, wie sie sollten. Und das Ziel biblischer Gemeindearbeit ist, dass jeder Einzelne heranwächst zu einem gestandenen Mann in Christus, wenn ich das mal so sagen darf, zu einem reifen Gläubigen, der gefestigt ist im Glauben, der von ganzem Herzen dem Herrn dient, der nicht mehr umgeworfen werden kann, weder von seinen eigenen Gefühlen, auch nicht von seinen Niederlagen und Schwankungen, auch nicht von falschen Lehren, sondern der zielklar den Weg mit dem Herrn geht. Das ist das Ziel, dass jeder Einzelne in der Gemeinde so gefestigt wird, den Herrn immer mehr erkennt und liebt und mehr Frucht bringt für den Herrn. Und dazu, das können wir nicht als Einzelgänger erreichen. Dazu braucht es die Gemeinde, die Gemeinschaft, die verschiedenen Geschwister, die verschiedenen Gaben. Dazu braucht es die Hirten, die Ältesten, ihren Rat, ihre Ermahnung. Dazu braucht es die Lehrer. Dazu braucht es die Seelsorger. Alle die müssen zusammenwirken, dass jeder Einzelne wächst und gereift und fest wird im Glauben. Das ist Gottes Ziel. dass wir nicht mehr Unmündige sind, dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, ihn, der das Haupt ist, der Christus. Wir sollen also den Herrn Jesus immer mehr kennenlernen und ihm immer ähnlicher werden. Unser Leben soll mehr und mehr erfüllt werden von dem Herrn. Dazu soll unser Gemeindeleben dienen, dass jeder Einzelne immer mehr den Herrn erkennt und liebt. Und dass wir immer mehr auch in vertraute und innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hineinwachsen. Und der Herr Jesus ist es, der den ganzen Leib lenkt. Und das finde ich so schön, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Wisst ihr, wenn uns mal ein Arm ausgerenkt wird, dann merken wir mal, wie das ist, wenn wir nicht zusammengefügt und verbunden sind. Das tut ganz schön weh. Und mit diesem Arm können wir nichts mehr anfangen, solange er ausgerenkt ist. Ja? Dann merkt man mal, wie wichtig diese Sehnen und Bänder sind, mit denen unsere Knochen zusammengehalten werden. Wisst ihr, und es ist ganz leicht in einer Gemeinde, dass die Gemeinde innerlich auseinandergerissen wird, in Gegensätze, in Streitigkeiten kommt. Und wisst ihr, das tut genauso weh und macht den Arm genauso unfähig zum Handeln wie im Körperlichen. Haben wir diese Gelenke und Bänder, diese Brüder und Schwestern, die zum Beispiel Streit schlichten, die beten für Einheit, die fleischliche Gläubige liebevoll zurechtweisen, ihnen zeigen, hör mal her, wir gehören hier alle zusammen in dem Werk der Gemeinde. Wir können nicht gegeneinander arbeiten. So was brauchen wir. Wir brauchen Brüder und Schwestern, die Frieden stiften, die auch Verbindendes fördern und die eine geistliche Gesinnung haben, die das Ganze im Auge haben. Und wir brauchen das, dass wir merken, nicht der Einzelne kann seinen Auftrag tun und die anderen, die missachtet er und lässt sie links liegen, sondern wir brauchen einander. Der ganze Leib vollbringt das Wachstum zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Und das ist zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun. Ja? Dienen wir einander in Liebe, helfen wir einander, beten wir füreinander. Ermutigt ihr den einen oder anderen, wenn ihr merkt, der Bruder oder die Schwester ist niedergeschlagen, ist gerade in einer Krise, geht gerade durch eine schwere Zeit, beten dann andere für ihn. Gibt es dann auch mal das, dass jemand sagt, du, ich habe ein Bibelwort für dich, lass dich ermutigen. Wisst ihr, so sieht es aus, so stelle ich mir das vor, was hier geschrieben steht. Und wenn wir so miteinander zusammenwirken, dann wird die Gemeinde gestärkt, und immer mehr auf den Herrn Jesus ausgerichtet. Und dann wird die Atmosphäre in der Gemeinde gereinigt und wir alle packen mit frohem Mut an, wo es Aufgaben gibt, die der Herr Jesus uns aufträgt. Und das ist Gottes Ziel, dass wir in dieser Weise zusammenwirken. Ja, wie können wir uns zurüsten lassen für diese Mitarbeit? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ein Mitarbeiter jemand sein sollte, der dem Herrn wirklich geweiht ist und dem Herrn ganz sich zur Verfügung stellt. Wir finden diesen Gedanken, ich habe das schon mal angesprochen gestern, in Römer 12, Vers 1. Ich möchte es noch einmal lesen, weil das so grundlegend ist. Wir können nicht Mitarbeiter sein, wenn wir noch unser Eigenleben leben und für uns selber Ziele haben. Sondern wir können erst dann Mitarbeiter sein, wenn wir uns dem Herrn rückhaltlos und ganz zur Verfügung gestellt haben mit unserem Leib und Leben. Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In Römer 6 lesen wir, stellt eure Leiber nicht mehr der Sünde zur Verfügung, sondern stellt sie Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und wenn ich in dieser Hingabe lebe, dann bin ich verfügbar für den Herrn. Dann sage ich, Herr Jesus, hier bin ich, gib du mir die Aufträge, zeig du mir den Dienst, führ du mich so, wie es dir gefällt. Und dann sind wir bereit zu dienen. Dann kann der Herr Jesus uns gebrauchen. Solange wir noch im Eigenleben und im Eigenwillen unsere eigene Befriedigung suchen, sind wir ein Stück weit untauglich für den Dienst des Herrn. Das ist mal das eine. Das andere ist, es gibt keinen geistlichen Dienst ohne Opfer und ohne Leiden. Das ist auch etwas, was man nicht gerne hören will. Es gibt viele fleischliche Christen, die sagen, ja, natürlich will ich gerne was arbeiten und was tun, wenn für mich was rausspringt an Ansehen und Belohnung und schönen Gefühlen. Aber die Bibel zeigt etwas ganz Wichtiges in Johannes 12 und das gilt nicht nur für den Herrn, sondern es gilt auch für uns, die wir seine Knechte sind. Da gibt es ein geistliches Gesetz im Reich Gottes und es lautet Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben, sein seelisches Eigenleben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Ja, also geistlicher Dienst bedeutet Tod für das Eigenleben. Geistlicher Dienst bedeutet, dass ich zunächst einmal auch mit meinen Wünschen, mit meinen Hoffnungen sterben muss, dass ich Enttäuschungen, Kreuzeswege, Schwierigkeiten hinnehmen muss, wenn ich geistlich Frucht bringen will. Und das ist etwas, da scheitern manche Geschwister, wenn sie dem Herrn dienen wollen. Sie können gewisse Enttäuschungen und Rückschläge und Schwierigkeiten nicht einordnen und ziehen sich vielleicht aus dem Dienst wieder zurück. Aber das ist genau so ein Lebensgesetz. Ohne Selbstverleugnung und Opfer gibt es keine geistliche Frucht. Und das ist natürlich auch ein Opfer, wenn zum Beispiel eine junge Familie, der Mann ist voll berufstätig, Kinder kommen und es ist alles viel Arbeit und Mühe schon zu Hause in der Arbeit und dann soll man sich noch Zeit nehmen für den Gemeindedienst. Ich weiß bei uns im Westen, dass manche jungverheiratete Ehepaare, dass da die plötzlich wie abtauchen aus der Gemeinde. Ich hoffe, bei euch ist das nicht so. Aber die sind einfach für ein paar Jahre nicht so da. Die Frau sagt, ja, der Mann soll bei mir zu Hause sein, ist eh alles so viel und dienen kann er noch später. Und dann sind plötzlich fähige junge Brüder weg. Weg aus der Gemeinde, aus dem Dienst. Man kann froh sein, wenn sie sonntagmorgens noch gesehen werden. Aber wisst ihr, das ist schade und das ist nicht gut. Und man beobachtet dann, wenn es dann wieder leichter wird, dann kommen diese Männer nicht mehr in den Dienst zurück, sondern bleiben sie in ihrer Zuschauerrolle. Es ist ganz klar, in so einem Fall, wenn man da dem Herrn dienen will, dann kostet es Opfer. Dann muss man sich was vom Notwendigen abknapsen. Da muss auch die Frau sagen, ich weiß, dass es gerade viel ist mit den Kindern, aber ich gebe meinen Mann frei für den Herrn, dass er dem Herrn auch dienen kann in der Gemeinde. Das sind Opfer. Und genau solche Opfer sind nötig. Ich denke, ihr versteht es noch sehr gut. Wir westlichen Christen müssen das in viel größerem Maß lernen, weil das aus unserer Mentalität verschwunden ist, diese Sichtweise. Aber ich denke, das gilt ganz, ganz grundsätzlich. Und dann ist eben auch wichtig, dass wir wirklich in der Liebe zu dem Herrn Jesus und zu den Heiligen dienen. Ich finde den Apostel Paulus hier ein wunderbares Vorbild. Er hat wirklich Liebe gehabt, auch zu den Korinthern, die ihn zum Beispiel bitter enttäuscht haben. Und das ist so eine Sache, ich denke, das erleben wir alle im Dienst. Wenn da fleischliche Christen sind, denen wir versuchen zu dienen, dann können die uns manchmal bitter enttäuschen. Vielleicht wollen wir ihnen helfen und hinterher reden sie schlecht über uns. Und da sagt sich mancher, ja, wenn das so ist, dann lasse ich doch den Dienst ganz bleiben. Und da sehen wir etwas bei dem Apostel Paulus, dass er eben ganz anders gesinnt war, dass er wirklich in selbstloser Liebe gedient hat. In 2. Korinther 5 sagt er, die Liebe des Christus drängt uns. Und das ist etwas Wunderschönes. Und dann lese ich auch etwas, das ist für mich immer ganz gewaltig, in 2. Korinther 12. Da spricht er von den Korinthern, die ihn wirklich enttäuscht hatten, die ihn abgelehnt hatten. Da sagt er, Vers 14, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Ihr Lieben, das finde ich gewaltig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht habt, solche Enttäuschungen. Aber das ist gewaltig. Das ist die Liebe Jesu Christi. Das ist übernatürlich, wenn jemand so reagieren kann. Aber wir brauchen etwas von dieser Gesinnung, wenn wir im Dienst für den Herrn durchhalten wollen. Weil menschliche Enttäuschungen werden immer kommen. Ich finde es auch interessant, die Geschichte des Mose, wie er von diesem Volk enttäuscht wurde, wie dieses Volk ihn immer wieder verraten hat. Die wollten ihn sogar steinigen und zurückkehren nach Ägypten, sich einen anderen Führer suchen. Und dann steht er vor dem Herrn und der Herr sagt, ich will dieses Volk vertilgen. Und dann sagt er, Herr, vertilge lieber mich anstatt von ihm. Ja, das ist gewaltig. Das ist die Liebe Christi. Da können wir nur davor stehen, aber wir dürfen dem Herrn bitten, dass er uns etwas von dieser Liebe gibt zu den Heiligen, damit wir durchhalten und nicht enttäuscht aus dem Dienst uns zurückziehen. Ja, und dann, was auch für jeden Mitarbeiter wichtig ist, das ist eine feste Gründung im Wort Gottes und in der Lehre. Wisst ihr, allein Hingabe und allein Liebe im seelischen Sinn bringt uns irgendwo nicht weiter, sondern bringt uns oftmals an unsere Grenzen. Wir müssen den Ratschluss Gottes für unsere Aufgabenfelder verstehen. Wir müssen wissen, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat, wie die Welt sich entwickelt. Wir brauchen gesunde Lehre, wenn wir dem Herrn dienen wollen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Aufforderung zum Bibelstudium. Ich lese dazu auch mal ein paar Aussagen. Titus 1, da geht es um die Ältesten, aber das gilt auch für jeden anderen Diener in der Gemeinde. Da heißt es im Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wir brauchen biblische Gründung. 2. Timotheus 2 lesen wir auch so einen Vers, da heißt es in Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Beschäftigung mit dem Wort Gottes, Lehre, Bibelstudium, das kostet auch Mühe, aber diese Zurüstung brauchen wir, und wenn wir in der Lehre im Wort fest gegründet sind, dann sind wir auch in der Lage, durchzuhalten, auszuhalten und werden nicht so schnell enttäuscht zurückfallen. Und das ist auch so etwas, was ich noch erwähnen möchte. Wir kommen jetzt auch bald zum Schluss. Treue und standhaftes Ausharren. Ihr Lieben, wir brauchen nicht nur Eifer. Junge Menschen haben manchmal großen Eifer, wenn sie eine Aufgabe angehen. Das ist auch schön so. Aber manchmal erlischt der Eifer sehr schnell, wenn die Schwierigkeiten sich mehren. Und dann plötzlich lässt man eine Aufgabe halb liegen. Es war bei einem unserer Söhne so, der, wenn der ihn gebeten hat, kannst du mal das Fahrrad reparieren, da hat er sich mit Feuereifer dran gemacht und hat er gemerkt, irgendwas passt nicht so. Und zum Schluss hatten wir ein Fahrrad da, da war das Rad weg, da waren ein paar Schraubenlagen rum und der Sohn war verschwunden. Und die Aufgabe blieb einfach liegen, unerledigt. Und wisst ihr, Eifer allein genügt nicht. Wir brauchen Treue. Wir brauchen standhaftes Ausharren. Und das finde ich ein ganz wichtiges Wort, das möchte ich noch einmal doch erwähnen, das standhafte Ausharren. Das griechische Wort zeigt uns ein Bild, dass man unter einer Last bleibt und nicht drunter wegrennt, sie nicht abwirft. Ja, und manchmal legt Gott uns Lasten auf im Dienst, schwierige Situationen, aus denen wir am liebsten weglaufen würden. Und da sagt das Wort Gottes, bleib drunter, bleib unter der Last, bis Gott sie wegnimmt. Beug dich unter die Last und trag sie mit der Hilfe des Herrn, bis der Herr den Ausweg schenkt und du die Last wieder abgenommen bekommst. Und ich denke, das ist eine Situation, da müssen wir lernen. Wir brauchen einen langen Atem, wenn wir dem Herrn dienen wollen. Wir wünschen uns manchmal schnelle Resultate und Erfolge. Und Gott arbeitet manchmal viel langsamer, als wir es uns denken oder wünschen. Aber Gott kommt zum Ziel, gar keine Frage. Aber wir brauchen standhaftes Ausharren, drunter bleiben, Geduld, sagt auch andere über Bibelübersetzungen. Aber dieser Begriff des Standhaften und des Ausharren ist dabei ganz wichtig. Ja? Der Herr wird am Ende den Segen geben und die Frucht schenken, aber wir brauchen manchmal länger, als unsere eigene menschliche Geduld uns trägt. Und dann brauchen wir vom Herrn ein Zusatzmaß an Geduld und Kraft, Tragekraft. Und das will der Herr Jesus uns auch schenken. Ich komme zum Schluss. Ich denke, es ist wirklich heute eine schwere Zeit, eine herausfordernde Zeit, in der Gemeinde zu dienen. Es ist auch so, wenn wir dienen, dann kommen wir ins Kampffeld des Feindes und werden angeschossen, haben Schwierigkeiten zu erwarten. Und auf der anderen Seite wartet ein wunderbarer Lohn auf uns. Der Herr Jesus will alle die, die ihm treu dienen, belohnen in der Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus konnte die größten Schwierigkeiten in seinem Dienst ertragen, weil er immer wieder auf den Herrn Jesus geschaut hat und auf den himmlischen Lohn. Er hat gewusst, einmal bekomme ich den Siegeskranz. Und am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Kampf gekämpft und nun liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Da war er kurz vor dem Ziel und immer hat er diese Sache vor Augen gehabt. Lasst uns auch so gesinnt sein, dass wir in allen Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens und des Dienstes auf unseren Herrn Jesus schauen und auf die Belohnung, die er für uns bereit hat. Und ich möchte schließen mit dem Wort der Ermutigung, was wir finden in 1. Korinther 15 am Ende, in diesem Auferstehungskapitel, wo es um den herrlichen Sieg des Herrn Jesus geht, über die Sünde und die Welt, über den Teufel, über das Fleisch. Der Herr Jesus hat gesiegt in seiner Auferstehung. Und dann sagt der Apostel Paulus, Vers 57 und 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, das wünsche ich uns allen, dass wir im Blick auf den vollbrachten Sieg des Herrn, dass wir in diesem Werk des Herrn, in dieser Aufbauarbeit der Gemeinde immer mehr zunehmen. Dass wir festbleiben, dass wir uns nicht wegschieben lassen, dass wir bereit sind, dem Herrn treu zu dienen, bis er kommt und bis wir die Belohnung für unseren Dienst sehen dürfen. Wir dürfen schon jetzt im Glauben wissen, unsere Mühe, unsere Arbeit, unsere Opfer sind nicht vergeblich, wenn sie für den Herrn Jesus getan werden. Er bringt Frucht daraus hervor zu seiner Ehre und er wird uns einmal dafür einen himmlischen Lohn geben. Amen. Ja, nun will ich noch zum Gebet einladen und ich schließe dann ab. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir preisen dich, das Haupt der Gemeinde, den verherrlichten Herrn. Du hast deine Gemeinde teuer erkauft mit deinem kostbaren Blut. Du hast uns erlöst und errettet, uns deinen Geist gegeben, uns zusammengefügt zu einem Leib. Und wir haben etwas sehen dürfen aus deinem Wort von diesen Wundern deiner Gemeinde, deines Werkes, dass sie ein geistlicher Organismus ist, dass wir berufen sind, einander zu dienen und einander Handreichung zu tun, füreinander da zu sein, wie auch die Zellen in einem menschlichen Körper. Und wir beten, dass du uns diese Gesinnung schenkst, dass du uns bereit machst von Herzen, in der rechten Einstellung dir zu dienen, dass du uns bereit machst, auch die Opfer und Lasten auf uns zu nehmen, die auch ein solcher Dienst bedingt, Herr, und dass du Gnade gibst, dass wir wirklich Frucht bringen für dich und gemeinsam als Gemeinde hinwachsen zu dir hin, dem herrlichen Haupt. Danke, dass deine Gnade es in uns bewirken will. Danke, dass du uns die Kraft schenken willst, die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns belehrst aus deinem Wort. So segne dein Wort und lass es gute Frucht bringen. Segne und ermutige du uns alle miteinander in diesem wunderbaren Werk, in das du uns hineingestellt hast. Und dir sei Ehre und Dank und Anbetung dafür. Amen.